Eine Seelenerscheinung sind nicht zur Befriedigung der Neugierde da. Wenn Gott solche Sachen zulässt, so liegt das im Plane der göttlichen Heilsordnung und sind auch so zu bewerten. Es soll dies für die Lebenden ein geistiger Nutzen sein und für die armen Seelen ein Trost durch vermehrte Hilfe. Es bewegt die Lebenden, mehr für die armen Seelen zu beten und zu opfern, eher an die Todesstunde und an das ewige Leben zu denken und sein Leben darauf einzurichten. Das soll der Sinn und Zweck aller außergewöhnlichen Privatoffenbarungen sein. Nur zu diesem Zwecke lässt Gott solche Sachen zu. Möge der gütige und barmherzige Gott dazu seine Gnade und seinen Segen geben. Die Seele, der Gottes Güte eine besondere Gnade geben will, fühlt dies oft schon als Kind, nicht selten aber oft später, oft ganz plötzlich, ja sogar einem Tage nichts. Gottes Wege sind wunderbar und unergründlich. Heute sind viele Vorurteile, indem sie sagen, man soll das glauben, was die katholische Kirche lehrt, dann braucht es nichts Außergewöhnliches, wie auch Mutter Gottes Erscheinungen und so weiter. Kurz gesagt, dann braucht es keine Wunder. Ja, wenn man das alles fest glauben würde, was die katholische Kirche lehrt und wie sie es lehrt, dann würde es das nicht brauchen. Aber gerade daran fehlt es. Oder können wir dem lieben Gott Vorschriften machen, was er tun darf und was nicht? Gott weiß in seiner Güte und Barmherzigkeit viel mehr als ein Professor oder Theologe, was heute notwendig ist und was nicht. Ein großer Sünder könnte gerade dadurch ein großer Heiliger werden, wenn er der Gnade Gottes folgt. Dass die Kirche bei solchen Sachen vorsichtig und zurückhaltend ist, das ist am Platz und sehr notwendig. Denn es kann unter dem Scheine des Guten auch der böse Feind mitspielen. Deshalb hat die Kirche das Recht und die Pflicht, solche Sachen zu prüfen, ob sie echt sind oder nicht. Denn die Kirche ist die Hüterin der Wahrheit. Besser ist es, die Kirche erklärt 10 solche Fälle nicht als echt, als wenn sie einen Fall als echt erklären würde, der in Wirklichkeit nicht echt ist. Sie dürfte es aber nicht verwerfen, wenn solche Fälle mit der Lehre Christi vollkommen übereinstimmen und sich dadurch Menschen bessern, auch wenn es eine Offenbarung wäre, die theologisch noch nicht ergründet ist. Warum kommen die armen Seelen gerade zu Ihnen? Warum die armen Seelen gerade zu mir kommen, das weiß ich selbst nicht. Vor einem darf keines denken, ich bin halt nicht so fromm wie diese Person, sonst kennen wir auch die armen Seelen. Nein, solche Sachen sind nicht Gradmesser der Heiligkeit. Der Gradmesser der Heiligkeit ist und bleibt die Liebe zu Gott und aus der Gottesliebe die Nächstenliebe. Das ist das Wesentliche. Wann kam die erste arme Seele? 1940. Kennen Sie die Seelen, die zu Ihnen kommen? Solche, die ich gekannt habe, ja. Kommen nur Deutschsprachige zu Ihnen? Nein, ich habe an der Gesichtsfarbe gesehen, das muss ein Japaner, Indianer sein. Aber alle sprechen Deutsch, die im Leben ganz sicher nicht Deutsch sprechen konnten. Denn in der Ewigkeit ist ganz an die andere Kenntnis, als wir ahnen. Wissen die armen Seelen auch etwas von unserem Zeitgeschehen? Viel mehr, als wir glauben. Sie wissen genau, wer mit ihnen zur Beerdigung geht, ob man betet oder nur so mitläuft. Sie wissen, was man von ihnen spricht, was man wegen ihnen tut. Viel besser, als wenn sie noch da wären. Können Sie die armen Seelen herrufen? Nein, das kann ich nicht. Die kommen von selbst. Das Herrufen, das geht mit Spiritismus. Das darf nicht sein. Können Sie nicht einer anderen Person eine arme Seele zusenden? Nein, das kann ich nicht. Das hätte ich schon oft gerne getan. Gerade solche, die sagen, ach, ist doch ein Schmarrn. Zuerst müsste ich das einmal erleben, sonst glaube ich das nicht. Denen hätte ich schon oft eine solche Seele zugesendet, dass sie dann genug gehabt hätten. Aber das kann ich nicht. Haben die armen Seelen eine Hilfe bei Kerzen- und Ölbrennen? Ja, ganz besonders, wenn es geweiht ist. Und da möchte ich eine Geschichte erzählen. Eine Frau hat versprochen, jeden Samstag ein Seelenlicht zu brennen. Zuerst hat der Mann nichts gesagt. Dann hat er gesagt, das hörst du jetzt einmal auf, das hat doch keinen Sinn. Hat sie gedacht, ich habe es versprochen, was soll ich machen? Ich stelle sie in den Ofen hinein, tue den Zug ein bisschen auflassen, dass es nicht auslöscht. Im Ofen hat er nichts verloren. Jetzt will der Mann einmal etwas in den Ofen hineinwerfen und schaut das Licht. Aber nicht nur das Licht, sondern um das Licht herum, so gefaltete Hände. Natürlich ist er erschrocken. Hat er zur Frau gesagt, du hast dir das Licht in den Ofen eingestellt. Was hast denn du im Ofen zu tun? Dann hat er gesagt, jetzt kannst du das Licht herausnehmen und Licht brennen, solange du willst. Ich sage nichts mehr. Hilft den armen Seelen das Weihwasser viel? Viel mehr, als wir glauben. Genauso viel, als wir es mit Glauben und Vertrauen gebrauchen. Und da ist es gleich viel wert. Ob wir auf einmal eine ganze Handvoll Weihwasser herausschütten oder nur einen Tropfen. Aber öfters einen Tropfen, dadurch den armen Seelen zu helfen, das hilft ihnen viel. Leider Gottes gibt es heute katholische Familien, wo im ganzen Haus kein Weihwasser mehr zu finden ist. Darum hat der böse Feind heute auch diese große Macht, weil man die Mittel gegen den bösen Feind nicht mehr beachtet. Was hilft den armen Seelen am besten? Das Messopfer, wenn sie es zeitlebens geschätzt haben. Wenn Sie es nicht geschätzt haben, kommen Ihnen lange keine Messen zu, später schon, aber lange nicht, weil Sie es nicht geschätzt haben. Wenn wir wüssten, was eine einzige heilige Messe wert ist, wären auch am Werktag wenigstens die Kirchen halb voll. Aber leider Gottes, es wird so wenig erklärt vom Messopfer. Auch in der Schule, auch in der Predigt. Man getraut sich nicht mehr zu sagen, was das Messopfer wert ist. Was leiden die armen Seelen im Fegfeuer? Das ist tausendfach verschieden. Das Heimweh nach Gott hat jede Seele. Zudem müssen sie leiden in dem, was sie gesündigt haben. Am schwersten bestraft werden die Sünden gegen die Liebe. Feindseligkeit, Hartherzigkeit, Ehrabschneidung, Verleumdung, Hochmut. Ein Demütiger, wenn er noch so ein großer Sünder ist, der geht nicht verloren, weil er sich als Sünder bekennt. Aber ein Hochmütiger ist Gefahr, verloren zu gehen. Betreffs der Nächstenliebe, da wird so viel kritisiert über die Sammlung von Bruder in Not, Caritas. Ach, es bekommen sowieso nicht die Richtigen. Ich gebe lieber nichts. Das ist ganz falsch. Ich gebe die Spende in der Absicht, ein gutes Werk zu tun, dann habe ich das gute Werk. Wenn es dann aber nicht richtig verteilt würde, Das muss ich nicht verantworten. Aber wenn ich für diesen Zweck nichts übrig habe, das muss ich verantworten. Eine Seele ist gekommen und hat gesagt, ich muss 30 Jahre im Wegfeuer sein, weil ich meine Tochter nicht ins Kloster gehen ließ. So groß ist die Verantwortung, wenn wir Gott ein Kind nicht schenken, wenn es ruft. Schon viermal ist mir eine Priesterseele gekommen und hat sich beklagt, er müsse schwer leiden, weil er die Kommunionbank in der Kirche entfernt hat und das Volk gezwungen hat, stehend die Kommunion zu empfangen. Wir sehen da, es ist da etwas nicht in Ordnung. Der Papst hat wohl erlaubt, dass die Kommunion auch stehend empfangen werden darf. Wer nicht gut knien kann, wo man nicht gut knien kann, darf man auch stehen. Wer aber die Kommunion kniend empfangen möchte, muss die Gelegenheit haben, um die Kommunion noch knien zu empfangen. Das wünscht der Papst. Dann zur Handkommunion, Hand weg. Da sagt man oft, ja, warum hast du das Konzil eingesetzt? Kein Konzil, kein Papst hat die Hand- und Stehkommunion eingeführt. Das waren die Freimaurer Kardinäle, die das eingeführt haben. Schon im Jahre 1912 haben die Freimaurer gesagt, wir müssen die Handkommunion einmal auf schlaue Weise in die Kirche hineinbringen. Dann haben wir die Kirche bald am Boden. Sie haben es lange nicht hineingebracht, aber sie haben es hineingebracht. Aber die Kirche bringen sie nicht am Boden. Das hat der Heiland Petrus gesagt, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Kommen auch Kinder ins Wegfeuer. Ja, sobald ein Kind weiß, es ist nicht recht und tut's doch, hat es schon eine Schuld. Aber Kinder haben dann nicht so ein schweres Wegfeuer, weil das volle Verständnis doch gefehlt hat. Aus welchem Grunde halten Sie diese Vorträge? Erstens einmal, um im Volk den Glauben, besonders den Glauben an das Wegfeuer zu stärken. Dadurch bekommen die armen Seelen auch mehr Hilfe. Auch um so vielen Personen Gelegenheit zu geben, auf religiösem Gebiet zu fragen, was sie wollen. Das ist heute wichtig. Auch die armen Seelen sagen, du hast überall zu gehen, wo man dich verlangt. Das ist dein Apostolat. Werden Sie für diese Vorträge bezahlt? Da lasse ich mich grundsätzlich nicht bezahlen. Denn wo es ums Geld geht, da ist der böse Feind am Werk. Und man hätte nicht mehr diese Wirkung. Wenn man mich zu einem Vortrag wünscht, muss nur für Fahrt und Verpflegung aufgekommen werden. Was ich mehr bekomme, als was Fahrt und Verpflegung ausmacht, das gehört den armen Seelen. Denn wie willkommen arme Seelen? Ich brauche so und so viel Messespenden, Spenden für das Werk der Glaubensverbreitung oder sonst für ein gutes Werk. Wo will ich das hernehmen? Das wird dann mit diesen Spenden beglichen. Darum bin ich sehr dankbar, wenn man freiwillige Spenden sammelt für die armen Seelen. Von was leben Sie denn? Ich hatte eine kleine Gärtnerei, aber das kann ich heute nicht mehr machen. Aber ich habe eine Sozialhilfe und auch zu leben, waren wir schon daheim gewohnt, dass es bald gereicht hat. Und wenn man genügsam ist, dann braucht man gar nicht viel. Dann reicht es bald. Was haben Sie für Schulen gemacht? Nur die Volksschule. Warum können Sie denn diese Belehrungen geben? Erstens einmal lernt man sehr viel durch diese Beziehungen zu den armen Seelen. dann habe ich ein großes Vertrauen zum Heiligen Geist. Und der Heilige Geist wird viel zu wenig verehrt. Würden heute so junge Priester mehr zum Heiligen Geist beten, sie hätten nicht diese verkehrten Ansichten, die sie heute leider Gottes oft haben. Müssen wir jedem Menschen verzeihen? Ja, ganz besonders unseren Verstorbenen. Die lassen uns keine Ruhe, bis wir ihnen verzeihen. Und verzeihen müssen wir unserer Seele zuliebe. Hat einmal einer gesagt, was dem soll ich verzeihen, wo mir so schwer geschadet hat? Dann habe ich gesagt, verzeihen müssen sie ihrer Seele zuliebe. Er wollte einfach nicht dran. Dann habe ich gefragt, beten Sie auch das Vaterunser? Ja, ja, jeden Tag. Ja, was beten Sie denn da? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Da sagen Sie praktisch dem lieben Gott, du darfst mir nicht verzeihen, ich verzeihe meinem Nächsten auch nicht. Ja, da haben wir noch nie so richtig nachgedacht. Ja, das ist das eben, wenn wir zu wenig andächtig beten und nicht nach dem Gebet leben. Ich habe ihn dann doch dazu gebracht, dass er gesagt hat, nein, Gottes Namen, will ihm halt verzeihen, dass mir der liebe Gott auch verzeiht. Ein Mann, der hat auch nicht verziehen. Dann hat er ein Haus bauen müssen. Und jedes Mal, wenn die Mauer fertig war, ist auf einer Seite die Mauer zusammengefallen. Er wusste nicht, was da los ist. Dann habe ich ihm gesagt, er soll einmal alles verzeihen. Hat das gemacht und er hat weiterbauen können. Wie können Sie anfragen über Verstorbene? An einem Samstag oder sonst an einem kleinen Muttergottesfest kann ich anfragen. Wenn eine Seele kommt, muss ich fragen, was willst du oder was soll ich dir tun? Vorher kann sie nichts sagen. Dann sagt sie, wie man sie erlösen kann. Und wenn sie dann noch stehen bleibt, dann weiß ich, ich darf anfragen, für Fragen, was man mir übergeben hat zum Anfragen. Und ich bekomme dann die Antwort, aber nicht von derselben Seele, denn die ist dann erlöst, wenn man ihr das getan hat und was sie gebeten hat. Die Antwort bringt eine andere Seele. Man darf mir ruhig schreiben über verstorbene Angehörige, aber dann bitte kurz schreiben. Nur Namen, Geburtsjahr und Sterbejahr. Sonst werde ich nicht mehr fertig. Wenn ich einen Kanzleibogen bekomme mit 30, 40 Anfragen, ja, die muss ich wegwerfen. Unmöglich, dass ich das machen kann. Zwei, drei kann man anfragen lassen. Und dann, was ich sehr dankbar bin, ein adressiertes Kuvert beilegen. Das hilft der vielen Schreiberei weit viel. Wie kommt es, dass für die gleiche Seele vielleicht zwei- oder dreimal eine Antwort gekommen ist? Das wusste ich von Anfang auch nicht. Aber eine Seele hat mir dann das erklärt. Die hat gesagt, die Seele ist das erste Mal schon erlöst. Aber erlöste Seelen dürfen durch die armen Seelen um Messen bitten für einen Freund, für einen Kameraden, den sie erlösen möchten. Und ich erfahre dann nicht für wen, nur er wünscht noch diese Messen. Dann ist es nicht mehr für ihn, sondern für eine Seele, die er erlösen möchte. Eine Seele ist gekommen und hat gesagt, ich bin im Jahre 500 gestorben. Dann habe ich gesagt, was hast du denn angestellt, dass du so lange im Weg her bist? Er hat es erzählt. Ich war ein Revolutionär, habe dort mitgeholfen, wo die heilige Ursula gemartert worden ist. Und hätte nicht ein Büblein viel für mich gebetet, ich wäre verloren. Wir sehen da, das Gebet für eine Bekehrung wird fast immer erhört, wenn derselbe nicht ganz hartnäckig dagegen arbeitet. Eine Frau ist mir gekommen, aber nicht verstorben, und hat gesagt, der Mann ist mir gestorben und der Bub ist so am Vater gehangen. Und der ist jetzt ganz auf Abwege gekommen. Wenn Sie jetzt diesem Buben sagen würden, der Vater ist mir gekommen und hat gesagt, er müsste schwer leiden, weil er auf Abwege gekommen ist, der Bub würde sich auf der Stelle bekehren. Das könnte der Bub nicht ertragen, dass der Vater wegen ihm leidet. Dann haben sie gesagt, beten Sie halt zum lieben Gott, dass der Vater kommen kann und das sagen kann. Ja, aber wenn der Vater nicht kommt, können Sie es doch auch sagen. Kommt nicht in Frage, wäre doch eine Lüge. Denn bei solchen Sachen, da heißt es ganz streng bei der Wahrheit bleiben. Dann kann man hinstehen, wo man will, man kommt überall durch. Der Vater konnte nicht kommen. Ich konnte es dem Buben nicht sagen. Vielleicht hätte er sich auch nicht bekehrt. Oft eine Gnadenstätte, die echt war, kann unecht werden, wenn man nicht bei der Wahrheit bleibt. Mehr dazu sagt, als was die Botschaften gebracht haben. Dann zieht sich Gott mit den Gnaden zurück. Denn bei solchen Sachen, da heißt es ganz streng bei der Wahrheit bleiben. Dann kommt es immer einmal auf. Urteilt Gott oft nicht ganz anders als die Menschen? Ja, und das ist oft gut, sonst hätte man es oft nicht recht. Da hat einmal ein Mann für zwei Personen angefragt. Dann hat er gesagt, da bin ich dann gespannt, was da für eine Antwort kommt. Ja, warum? Ich sage nicht warum, ich hole nur die Antwort. Nach einem Monat ist er gekommen, ob ich die Antwort hätte. Ja, ich habe die Antwort. Ja, wie lautet die Antwort? Diese Frau ist erlöst und dieser Mann ist noch tief im Fegfeuer. Was hat er gesagt? Das kann nach unserem Glauben nicht mehr stimmen. Ja, wieso? Diese Frau an einer Abtreibung im Spital gestorben, die soll erlöst sein. Und dieser Mann, der erste und der letzte in der Kirche gewesen, der soll noch tief im Wegfeuer sein. Das kann man nach unserem Glauben nicht mehr stimmen. Dann habe ich gesagt, horchen Sie, es ist das Marianische Jahr und da bekomme ich so viele Antworten, dass es möglich wäre, ich hätte es verwechselt aufgeschrieben, ich werde nochmal anfragen. Hat er nochmals gefragt. Dann hat die Seele gesagt, nein, du hast es richtig aufgeschrieben. Es stimmt einfach so. Ich konnte keine andere Antwort geben. Es waren dann beide vom gleichen Dorf. Dann ist von diesem Dorf eine Frau zu mir gekommen und hat gesagt, ja, da hat man sich so aufgeregt, dass von diesen zwei Personen diese Antwort gekommen ist. Dann habe ich gesagt, ich kann keine andere Antwort geben, Gott urteilt anders als die Menschen. Dann hat sie gesagt, gerade das hat mich im Glauben gestärkt, dass von diesen zwei Personen diese Antwort gekommen ist. Dann habe ich gesagt, jetzt sagen Sie mir doch warum. Ja, deshalb bin ich gekommen. Ich habe diese Frau gut gekannt. Es ist wahr, sie war sittlich nicht gut. Aber es war bei ihr eine große Vererbung. Sie hat schwer darunter gelitten. Sie ist oft zu mir gekommen und hat geweint, andere können so brav leben, ich muss immer wieder fallen. Gescheiter ging es dann nicht mehr zu beichten. Ich bessere mich ja doch nicht mehr. Dann hab sie ihr immer wieder zugeredet. Ja, weißt, bei der Beichte bekommen wir die Gnaden, dass wir besser werden. Und nur bei der Beichte. Und dann hat sie dann halt doch wieder gebeichtet. Und wo sie dann am Sterben lag, hat der Priester gesagt, ich wünschte so reumütig zu sterben wie diese Person. Er hätte schon so viele Personen sterben gesehen, aber noch keine Person so reumütig sterben gesehen wie diese Person. Und dieser Mann, ja, er war schon der erste und der letzte in der Kirche, das kann man schon sagen. aber ein Kritisierer gewesen wie kein Zweiter. Über jeden Menschen hat er etwas auszusetzen gewusst. Und was mich einmal am meisten entsetzt hat, er hat diese Frau auch gut gekannt, gewusst, wie sie gelebt hat. Und die ist vor ihm gestorben. Man hat sie dann kirchlich beerdigt, was auch am Platz war. Da hat sich niemand so aufgeregt, wie gerade dieser Mann. Was, so ein Lüder wird doch kirchlich beerdigt, die kommt nicht auf den Friedhof. Dann habe ich gesagt, dann wundert es mich nicht, wenn er tief im Wegfeuer ist. Denn wir haben kein Recht, über einen anderen Menschen zu urteilen. Wir wissen nicht, warum dieser Mensch so ist. Da können äußerlich gesehen 20 Personen genau dasselbe tun. Die Schuld kann für jeden verschieden sein. Da können wir gar nie urteilen. Eine Seele ist gekommen und hat gesagt, ich hatte das schwerste Feldfeuer, weil ich jahrzehntelang eine Feindschaft gehabt habe mit einer anderen Frau. Und sie sei die Schuldige, dass diese Feindschaft entstanden sei. Die andere Frau wollte oft Frieden machen, aber sie hat sie immer scharf abgewiesen. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, selbst in der letzten Krankheit. Zudem war sie hartherzig. Da hat niemand etwas bekommen, ob man für weltliche oder kirchliche Sachen gesammelt hat. Und ein Hartherziger kann im Wegfeuer lange warten, bis ihm eine Hilfe zukommt. Da bewahrheitet sich wieder das Sprichwort, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Wir sehen da, wie die Feindseligkeit strafbar ist. Da sagt man oft, ja, ich möchte Frieden machen, aber die anderen nehmen es nicht an. Gut, wenn wir die Hand der Versöhnung geboten haben, und die anderen nehmen es nicht an, haben wir unsere Pflicht getan. Das andere müssen dann die anderen verantworten. Und leider Gottes fehlt es heute an der Liebe so viel. Selbst in eigenen Familien, wenn man einen Verweis gibt, nur grob, was hast du da wieder gemacht? Anstatt, dass man Liebe sagt. Man könnte viel mehr erreichen, wenn wir einander liebevoll entgegenkommen würden. Und das ist einfach wichtig. Die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu. Was ist mit den Selbstmördern? Man hat bei mir schon viele Selbstmörder angefragt. Es war bis jetzt noch keiner verloren, was man bei mir angefragt hat. Ich kann da nichts sagen. Es geht nie ein Selbstmörder verloren, das kann ich nicht sagen. Aber was man bei mir angefragt hat, war noch keiner verloren. Da habe ich mitunter die Antwort bekommen, mehr Verantwortung haben jene, die schuld sind, dass dieser Selbstmord begangen hat. Da kann die Schuld eines anderen maßgebend sein. Man hat ihn verleumdet, ihm nicht geholfen und er hat dann Kurzschluss gemacht. Dann haben die anderen mehr Verantwortung. Oder es ist Krankheitszustand. Ein gesunder Mensch, der richtig behandelt wird, macht das normalerweise nicht. Was ist mit den ungetauften Kindern? Auch diese haben eine Seligkeit. Und zwar die Seligkeit, in sich vollkommen. Sie haben nicht die Anschauung Gottes wie die anderen, aber sie wissen nichts davon. Sie glauben, sie hätten das Schönste, was es gibt. Jetzt aber, wenn eine Mutter Angst hat, das Kind könnte nicht mehr lebend zur Welt kommen. Und sie sagt sich, wenn es nur noch lebend zur Welt kommen könnte, dass es getauft würde, dann würde ich es ertragen, wenn es dann stirbt. Wenn dann dieses Kind tot auf die Welt kommt, dann ist das Kind getauft. Die Begiertaufe der Mutter hat dann gegolten. Und dieses Kind hat dann auch die Anschauung Gottes. Hat das Leiden wirklich so viel Wert? Das Leiden hat den größten Wert. Wenn wir geduldig leiden und es gut aufopfern. Und die beste Art, das Leiden aufzuopfern, ist, wenn wir alles in die Hände der Gottesmutter legen, dass sie es zuwendet, wem sie will. Denn sie weiß, wo es am notwendigsten und am nützlichsten ist. Da werden wir erst im Himmel sehen, wie viele Seelen wir dadurch gerettet haben. Denn durch Leiden werden viel mehr Seelen gerettet, als durch die besten Predigten. Sagen wir das den Kranken, dass sie nicht glauben, sie seien nutzlos da. Nein, es sind unsere größten Opfer und Sühneseelen. Wo bei uns die Lawinenkatastrophe war, 1954, da war auf Fontanelle eine Frau, die schon 30 Jahre krank im Bett lag und nur notdürftig gepflegt wurde. Und man hat dann Angst gehabt, wenn es auf Fontanelle den Wald wegnimmt, ja, dann ist das halbe Fontanelle kaputt. Den Wald hat es weggenommen. Nur 3-4 Tannen haben diese gewaltige Wucht noch erhalten, dass die Leute gesagt haben, ja, wie ist das möglich, dass diese paar Tannen diese gewaltige Wucht erhalten konnten? Dann habe ich von den armen Seelen erfahren, nein, nicht diese paar Tannen, diese Frau in Fontanelle, die 30 Jahre krank im Bett liegt, und alles zum Wohle und Heile der eigenen Pfarrei aufopfert. Also wir sehen, was wir durch Leiden, geduldiges Leiden, erreichen können. Sind Andersgläubige auch in Fegfeuer? Ja, auch solche, die nicht an ein Fegfeuer geglaubt haben. Wenn ein Andersgläubiger glaubt, er hätte den richtigen Glauben und er lebt gewissenhaft, dann ist er praktisch in unserem Glauben. Er wollte das Rechte und wird dann auch selig. Man hat mir schon oft gesagt, ja, früher hat man uns falsch gelehrt. Dann habe ich gesagt, was hat man falsch gelehrt? Man hat gelehrt, die katholische Kirche sei die allein selig machende Kirche und das stimmt doch nicht. Dann habe ich gesagt, ja, das hat man uns auch gelehrt, aber nicht erklärt. Denn wenn ein Andersgläubiger glaubt, er hätte den richtigen Glauben und er lebt gewissenhaft, dann ist er praktisch in unserem Glauben. Er wollte das Rechte und wird dann auch selig. Oft ein Andersgläubiger kann mitunter eine größere Seligkeit erreichen als oft ein Katholik, je nachdem er gelebt hat. Wo bei uns die Lawinenkatastrophe war, da war ein Bub 20 Jahre, ein rechter Schlingel. Aber er war hilfsbereit. Er hörte Hilferufe, steht auf, Mama, da ruft man Hilfe. Die Mama hat ihn oft gescholten. Brauchst nicht immer du gehen, sollen andere auch mal gehen. Aber er ließ sich nicht abhalten. Kaum war er aus dem Haus, kommt eine Staublawine, der Bub war tot. Die anderen Buben haben dann zu mir gesagt, mit diesem Buben hätte er nicht sterben wollen. Ja, warum nicht? Du weißt nicht, was er alles angestellt hat. Dann habe ich gesagt, hab er angestellt, was er will. Der Bub ist nicht verloren. Er wollte es anderen helfen und ist auf diesem Weg gestorben. Und das ist immer ein seliger Tod. Drei Nächte darauf ist er aber schon gekommen. Dann habe ich gesagt, ja, ob mal was brauchst. Mari, schau, dass man mal drei Messen lesen lässt, dann bin ich erlöst. Was habe ich gesagt? Mit diesen drei Messen bist du schon ganz erlöst? Ja, weißt du, Mari, ich bin in dieser Menschenliebe gestorben. Da hat mir der liebe Gott alles zugedeckt. Habe ich gut verstehen können. Schließlich hat er das Leben gegeben für den Nächsten. Und die Liebe wird viel zu wenig geschätzt. Der kleinste Liebesdienst wird groß belohnt. Eine Seele hat mich gefragt, kennst du mich? Ich habe gesagt, nein, ich kenne dich nicht. Aber du weißt von mir. Das kann schon sein. In den 30er Jahren bist du nach Hall gefahren, wolltest dort ins Kloster eintreten und ich war dein Fahrgast. Er hat das gesagt, da wusste ich gleich, was los war. Ich war erst ein Mädchen mit 17 Jahren, da sind mir noch keine armen Seelen gekommen. Aber ich habe es nicht geduldet, wenn man über kirchliche Sachen geschimpft hat. Und der hat losgezogen über die Kirche und über die Priester und ich habe ihm dann ganz kräftig widersprochen. Dann hat er gesagt, du bist mir noch zu jung, dass du mir widersprichst, du hast noch zu wenig mitgemacht. Dann habe ich ihm die freche Antwort gegeben, deshalb bin ich doch noch gescheiter als du. Dann hat er den Kopf im Boden hineingesteckt und kein Wort mehr gesprochen. Wo er ausgestiegen ist, habe ich gebeten, lieber Gott, lass diesen Menschen wenigstens nichts verloren gehen. Dieses Gebet hat mich gerettet, sonst wäre ich verloren. Wir sehen, das Gebet zur Bekehrung wird meistens erhört, wenn derjenige nicht ganz scharf und hartnäckig dagegen arbeitet. Die 10 Gebote Gottes, die gehören heute wieder hinein in den Religionsunterricht. Ich kenne Jugendliche, 20, 30 Jahre, die haben die 10 Gebote Gottes nie gehört. Man hat sie nicht erklärt in der Schule. Bei uns in Vorarlberg war eine Religionslehrerin, eine ganz gute Religionslehrerin, die hat auch die 10 Gebote Gottes gelehrt, wurde entlassen deswegen. So weit sind wir heute. Aber es geht nicht mehr lange. Dann wird es umgekehrt. Dann wird es besser werden, als es vorher gewesen ist. Und die Zeit wird bald kommen. Haben wir Geduld und Mut und bleiben wir fest bei der Wahrheit, wie man uns gelehrt hat. Leiden Eltern auch wegen nicht guter Kindererziehung? Ja, und wie? Und da habe ich von den armen Seelen auch erfahren, wie die Kindererziehung sein soll. Das Grundprinzip bei der Kindererziehung ist, streng mit dem Kleinkind und gut mit dem Erwachsenenkind. Und wenn wir mit dem Kleinkind streng sind, haben wir wenig Arbeit mit dem Erwachsenenkind. Denn das Kleinkind lässt sich doch viel leichter erziehen, als das erwachsene Kind. Ich hatte 30 Jahre den Unterricht für die Erstkommunikanten. Und da verlangte ich von jedem Kind, vom einen Unterricht auf den anderen, dass sie Näpferle bringen. Da habe ich gar keine Schwierigkeiten gehabt. Die Kinder haben so gern Opfer gebracht. Man hat es natürlich erklären müssen, welchen Wert es hat. Wir müssen die Kinder wieder lehren, Opfer bringen, entsagen, sonst werden sie später auch nicht mehr lernen. Hat das Gebet immer einen Wert, wenn man zerstreut ist? Lassen wir uns vom Gebet nicht abhalten mit den Gedanken, ach, halt bin ich so zerstreut. Scheiter, lass es sein, bring sowieso nichts Scheiß fertig. Nein, gerade da müssen wir beten. Da ist nur der böse Feind im Werk, der will, dass wir das Gebet sein lassen. Wenn wir uns vor dem Gebet sammeln, ich will jetzt das Gebet beten, so gut ich kann. Die nächsten Minuten sind wir wieder neben aus. Wir denken ganz ruhig wieder ans Gebet. Die nächsten Minuten sind wir wieder neben aus. Wir denken ganz ruhig wieder ans Gebet und so vorwärts und nicht immer wieder von vorne anfangen, dann werden wir überhaupt nicht mehr fertig. Einfach im Vertrauen weiter beten und das Gebet ist gut. Vielleicht besser, als wenn wir ohne Zerstreuung hätten beten können, weil es uns da Opfer gekostet hat. Wir mussten uns immer wieder zusammennehmen Und das Gebet mit Opfer ist immer das Wirksamste. Erfahren Sie auch etwas heute über die heutige Modernisierung in der Kirche? Ja, da sagen die armen Seelen auch, was recht ist und was nicht recht ist. Der Papst wollte durch das Konzil die innere Erneuerung und nicht die äußere. Äußerlich nur so weit, als sie zur inneren führen. Aber die Hand- und Stehkommunion hat niemals zur inneren Erneuerung geführt. Wohl aber zur Ehrfurchtlosigkeit vor dem Allerheiligsten, zum Unfrieden selbst in eigenen Familien. Und wenn man dem Volk die Ehrfurcht vor dem Allerheiligsten nimmt, dann leidet der ganze Glaube. Und das haben wir heute durch diese dumme Hand- und Stehkommunion. Aber sie wird auch bald verschwinden. Die bleibt nicht, das kommt schon weg. Und besser ist es, wenn wir jetzt schon zurückgehen zur Mundkommunion, als wenn der Herrgott einschreiten muss. Wir müssen auch viel mehr für unsere Bischöfe und Priester beten, dass sie wieder ins rechte Gleis kommen. Das ist die einzige Möglichkeit, dass die Kirche wieder zurückkommt zum alten Glauben und zur Ehrfurcht vor dem Allerheiligsten. Da müssen wir opfern und beten. Die armen Seelen haben gesagt, der Russe wäre in Deutschland schon längst eingezogen. Wenn in Deutschland nicht so viele Gebets- und Sühnestätten wären, die halten ihn ab. Immer wieder das Gebet und Opfer. Das kann die Kirche wieder retten. Man sagt mir, ich sei gegen moderne Kirchen. Ich bin nicht gegen moderne Kirchen, wenn sie Andachtsstimmen sind. Aber wenn es eine Kirche ist, was ich in Wien gesehen habe, in der Hetzendorfer Kirche, ein Spott und eine Schande von einer katholischen Kirche. Ich habe dann gefragt, wer hat denn diese Kirche gemacht? Ja, die Freimaurer, ja, genau so sieht sie aus. Ich habe in Osttirol eine moderne Kirche gesehen. Ich habe mich an dieser Kirche gefreut. Das Allerheiligste war schön in der Mitte. Auf beiden Seiten war eine Kommunionbank. In der Mitte war frei. Wer nicht gut knien konnte, konnte stehen. Wer knien wollte, konnte stehen. Es war noch eine schöne Muttergottesstatue da, wo man in diesen übermodernen Kirchen überhaupt nicht mehr findet. An dieser Kirche habe ich mich gefreut. Das war eine andachtsstimmende Kirche. Können die armen Seelen auch uns helfen? Ja, die können uns ungemein viel helfen, wenn wir sie vertrauensvoll anrufen, ihnen eine Hilfe versprechen, wenn sie da helfen. Zum Beispiel, man hat einen schweren Schlaf, hört nicht einmal sicher den Wecker. Beten wir vor dem Schlafengehen ein Vaterunser zu den armen Seelen. Sagen wir ihnen genau zu der Zeit, wo sie uns wecken müssen. Aber genau zu der Zeit werden sie uns wecken. Ich brauche das ganze Jahr keinen Wecker. In Bludenz habe ich eine pensionierte Lehrerin. Dort habe ich auch den Schlüssel, ich kann auch zur Nacht kommen. Wenn ich mal früh wegfahren muss mit der Bahn, dann bin ich halt am Abend da geschlafen, dass ich dann früh wegfahren konnte. Ich habe den armen Seelen gesagt, um 2 Uhr müsst ihr mich wecken. 20 Minuten habe ich bis zur Bahn, dass ich nicht eilen muss. Ich erwache, 3 Uhr. So, was ist denn los? Spinnt meine Uhr. Die armen Seelen haben mich doch immer geweckt. Bin auf die Wohnung hinaufschauen, 3 Uhr. Ja, jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Ja, was soll ich machen? Schnell auf die Bahn, vielleicht fährt ein anderer Zug auf der rechten Seite hin. Und dann hat der Bahnbeamte gesagt, seien Sie beruhigt, der Zug hat eine Stunde Verspätung, er kommt jetzt dann gleich. Also haben mich die anderen 7 Stunden länger schlafen lassen. Dann die schlechten Zeitschriften. Wir hätten nicht halb so viele jugendliche Verbrecher. wenn die schlechten Zeitschriften verschwinden würden. Und da müssten wir auch einschreiten. Unterschriften sammeln, wir wollen diesen schon nicht, auch im Fernsehen. Dann kommt etwas anderes. Ich habe mal mit diesem Fernsehreporter gesprochen. Warum bringt er denn immer vorher mich, wenn etwas Gutes kommt? Ja, wir müssen das machen, was die Leute wollen. Die anderen sollen das auch sagen, was sie wollen. Aber die sagen nichts und machen mal das, was die Leute wollen. Also, die Guten setzen sich zu wenig ein. Das ist halt überall. Man ist zu feige, um einzuschreiten dafür. In Kufstein hat seine einzige Frau fertiggebracht, dass in ganz Kufstein und Umgebung keine Sexaufklärung in der Schule sein darf. Die hat Unterschriften gesammelt. Wir wollen diesen Schund in der Schule nicht. Ist zum Schulinspektor gegangen. Schulinspektor hat gesagt, ja, wenn es die Leute nicht wollen, darf es nicht gemacht werden. Und die Lehrer haben ihr sogar gedankt, dass sie das nicht tun müssen. Man muss nur etwas tun. Und die Guten tun zu wenig. Kennen wir im Himmel alle wieder, die wir im Leben gekannt haben? Ja, wir kommen alle wieder zusammen und kennen alle wieder mit großer Freude. Das ist sicher. Sollen wir für die Angehörigen weiter beten, wenn sie schon erlöst sind? Ja, denn sie dürfen es anderen verteilen. Und da geben wir ihnen eine große Hilfe. Haben im Himmel alle die gleiche Seligkeit? Nein, die ist tausendfach verschieden. Genau wie jeder es verdient, hatte mal einer gesagt. Das finde ich aber ungerecht vor dem Herrgott. Ja, wieso? Ja, zudem ist ja das Fegfeuer da, dass alles abgebüßt werden kann. Sie haben richtig gesprochen. Das Fegfeuer ist da, dass alles abgebüßt werden kann, nicht aber Versäumtes eingeholt werden kann. Solange man lebt, ja, da können wir noch vieles einholen. Früher, später besser machen, als wir es früher gemacht haben. Das können wir, aber nicht mehr nach dem Tode. Dort ist es aus. Und weil ich dann das gesagt habe, da hat sich einmal einer ganz gründlich bekehrt. Er war Fabrikant und hat das Plakat gesehen und hat gedacht, ah, so einen Schmarrn gibt es ja nicht. Ja, eigentlich hätte ich heute Zeit. Schaust dir mal der Schmarrn an. Sei da ganz hinten hineingesessen, auf einmal hat es ihn gepackt. Und wo ich das gesagt habe, solange man lebt, kann man alles noch gut machen, habe er gedacht, so, jetzt wird umgekehrt. Ist heimgekommen, hat zum Sohn gesagt, übernimm die ganze Fabrik, ich will mit dem irdischen Club nichts mehr zu tun haben. Das wollte der Sohn schon längst, aber der Vater hat gesagt, na, solange ihr lebt, kommt es nicht in Frage. Na, Herr Kaschen, dann haben. Und jetzt kommt der Vater, übernimm die ganze Fabrik. Ja, Vater, was ist denn geschehen? Ich sagte es dann morgen. Ja, Vater, dass du mal drüber schlafen. Ich will dich sehen, ob du morgen willst. Am Morgen hat dann der Sohn gesagt, jetzt Vater, jawohl, das wird gemacht. Und dann hat er es erzählt. Dann hat er gedacht, die muss mir daher auch kommen. Aber zu unserem Pfarrer, da darf ich nicht kommen. Der jagt mich hinaus, wenn ich mit dem komme, das weiß ich. Ich muss nur schauen, dass ich im großen Saal gekommen. Bin zum Stadtrat gegangen. Darf ich den Stadtsaal haben? Über 1000 Sitzplätze, alles mit Lautsprecher eingerichtet. Ja, wir können sie schon haben, aber der kostet 300 Mark. Macht nichts, ich gebe sie in die Zeitung, dann kommen genug Leute zusammen, das kommt schon herein. Der Pfarrer hat die Zeitung aufgelesen, hat ihn angeleitet. Was machen Sie denn da ohne meine Erlaubnis? Dann hat er gesagt, Herr Pfarrer, regen Sie sich nicht auf, ich werde Ihnen keine Seele verderben. Und dann hat er gesagt, und ich werde sofort in die Zeitung geben, dass niemand kommen soll. Ja, Herr Pfarrer, das können Sie machen. Und ich werde die Schutzengel der ganzen Stadt anrufen, dass die Leute kommen. Jetzt werden wir sehen, wer sieht. Der Pfarrer hat es in die Zeitung gegeben, aber eine Stunde zu spät angegeben. Es ist erst am anderen Tag in der Zeitung gewesen, als der Vortrag war. Können Angehörige, die uns vorausgegangen sind, uns beim Sterben abholen? Ja, das können sie. Auch wenn die Umstehenden gar nichts spüren. Sie holen uns ab, wenn wir im Sterben liegen. Das ist dann auch eine große Barmherzigkeit Gottes. Können Träume über Verstorbene eine Bedeutung haben? Können, aber tun ja nicht jeden Traum als Traumdeutung auslegen. Träume sind oft Schäume, aber nicht immer. Eine Frau hat geträumt, sie sei in Verlobungsreise und komme nach Lugano und sagt zum Mann, sollen wir nicht da ein paar Tage bleiben? Oder der Mann hat das gesagt. Sollen wir nicht da ein paar Tage bleiben? Und ich muss aber zuerst noch erzählen, was ihr geträumt hat. Es hat ihr geträumt, sie seien auf der Verlobungsreise gewesen, obwohl sie da noch nicht verlobt war. Und dann hätte der Mann gesagt, sollen wir nicht da zwei, drei Tage warten? Da ist er schon schön da. Ja, machen wir. Und er hat dann das gesagt. Und dann haben sie alles eingeräumt gehabt. Ja, ich muss noch, ich habe noch etwas vergessen zu sagen. Es hat ihr geträumt, wo sie auf der Verlobungsreise waren, die Mutter sei gestorben. Dann ist sie erwacht, also, ist doch ein Traum gewesen, Mutter ist ja nicht. Sie war schon altersschwach, aber nicht krank. Und dann natürlich hat der Mann dann das gesagt. Dann sagt sie, ja, aber zuerst heimtelefonieren, wie es der Mutter geht. Da ist ja dieser Traum eingefallen. Ja, warum? Ich sage das dann nachher. Er läutet an und dann sagt man, wir suchen euch, die Mutter ist gestorben. Jetzt, wenn ihr das nicht geträumt hättet, die wären nie zur Beerdigung gekommen zur Mutter. So kann ein Traum eine Weisung sein. Dann das Rosenkranzgebet. Das geht heute so zurück. Und gerade das Rosenkranzgebet ist unsere größte Waffe. Das Rosenkranzgebet ist so notwendig. Im Jahre 68, vom 14. auf 15. September, hat er eine Rede gesagt, Österreich steht in großer Gefahr, noch schwerer als Tschechoslowakei. Wenn aber die halben Katholiken in Österreich jeden Tag den Rosenkranz beten würden, könnte man alles noch abwenden. Ich habe es dann verbreitet, so gut ich es konnte. Deinen Glauben ist, deinen Glauben ist nicht. Ich kenne Leute im Rollstuhl, die jeden Tag seinen 40 Rosenkränze beten, für jene, die keinen beten. Und die anderen Seelen haben mir gesagt, es ist bis jetzt schon vieles abgewendet worden, weil viel mehr Rosenkranz gebetet wird. Also immer wieder Gebet und Opfer, da können wir alles retten. War ein Mann, den habe ich gut gekannt, und der ist dann gestorben gewesen. Und dann ist er vor der Kirche herausgestanden und er hat Weihwasser genommen. Und dann haben wir angeschaut, und ich dachte, der ist ja gestorben. Da habe ich gesagt, was machst denn du da? Ja, ich kann nicht in die Kirche hinein, weil ich immer draußen geblieben bin und nicht in die Kirche hineingekommen bin. Jetzt muss ich halt noch warten. Ja, da muss ich jetzt noch eine Geschichte erzählen. An einem Sonntagvormittag kommt ein Mann zu mir. Gesetzter Mann. Und sagt, kann ich mit Ihnen sprechen? Ja, freilich. Darf ich auch Fragen stellen? Jawohl, ja, freilich. Aber lachen Sie mich nicht aus. Dann habe ich gesagt, jetzt fragen Sie mal. Dann hat er gesagt, ich habe nichts geglaubt. Die Eltern haben auch nichts geglaubt. Und wenn der Pfarrer in Religionsunterricht gekommen ist, bin ich auf und davon war ja freiwillig. Was ich von der Religion bekommen habe, von den Kameraden in Gasthaus, natürlich war es nicht weit her, er hat sich das in den Kopf gesetzt, nach dem Tod ist alles aus. Jetzt ist er erkrankt, Hirnhautentzündung. Der Arzt sagt ihm, wenn Sie ein Testament zu machen haben, machen Sie es. Sie werden nicht mehr aufkommen, Sie werden sterben. Dann habe er gesagt, ich habe kein Testament machen und wenn es aus ist, ist es aus. Er glaubte, er sei gestorben, lag aber in der Agonie. Da sei ein ernster Mann vor ihm gestanden und hätte so gemacht. Da habe er gedacht, ist das etwa der Jesus, wo die Kameraden gesagt haben? Ja, dann ging mir nicht gut. Ich habe nicht dran geglaubt. Und dann habe er gesagt zu diesem Mann, wenn du Jesus bist, dann weißt du auch, dass ich nicht dafür kann, dass ich nichts geglaubt habe. Die Eltern haben ja auch nichts geglaubt. Wirst mich nicht gerade verdammen. Dann ist diese Gestalt verschwunden. Dann war eine schöne Frau da. Die hat ihn ganz mitleidig angeschaut. Habe gedacht, ist das die Maria, wo man die Wallfahrten gemacht hat, wo ich die Leute ausgespottet habe? Ja, die wird mir auch nicht helfen. Aber die ist stehen geblieben. Er hat Mut gefasst und hat gesagt, willst du mir noch helfen? Dann wären wir schon recht weit in die Hölle, will ich nicht, wenn es wirklich eine Hölle gibt. Dann ist diese Frau auch verschwunden. Dann war so etwas Schönes da. So etwas Schönes gibt es auf der ganzen Welt nicht. Und vor lauter Freude, die Frau habe ich jetzt noch gerettet, bin ich aus der Agonie erwacht. Gesehen, dass ich noch auf dieser armseligen Welt da bin. Wäre doch viel schöner gewesen, wenn ich gestorben wäre. Mein Lieber, habe ich gesagt, das Schöne kommt ganz kurz vor dem Tod. Nach dem Tod kommt das Gericht. Das wäre dann für Sie nicht so schön gewesen, hat er gesagt. Ist mir ganz egal, ich habe so ein Heimweh nach diesem Schönen, dass ich Selbstmord machen würde, wenn es erlaubt werden würde. Da habe ich gesagt, nein, das dürfen Sie nicht. Tun Sie jetzt halt ein ganz anständiges Leben führen. Dann hat er gesagt, das brauchen Sie mir nicht zu sagen. Das Wunder war, wo ich aus dieser Agonie erwacht bin. Ich war vollständig unterrichtet. Ich wusste, was sein darf, was nicht sein darf. Ich bin Arbeiter. Muss jeden Tag 2 Stunden früher aufstehen, dass ich eine Messe habe. Ich mache das, weil ich weiß, wie großen Wert eine einzige heilige Messe hat. Dann habe ich gesagt, mein Lieber, dann haben Sie aber eine große Gnade bekommen. Das stimmt schon. Eine einzige Messe ist nicht auszuschätzen. Und wir gehen so ganz leichtfertig darüber hinweg, ob ich die Messe gehe oder nicht, das ist nicht so viel wert. Und wenn wir wüssten, was eine einzige heilige Messe wert ist, wären auch am Werktag die Kirchen wenigstens halb voll. So bin ich mit meinem Vortrag fertig. Ich habe dann da noch Adressen, wo Sie, kann sie jemand verteilen?